Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die ersten 6 Verse und 12 und 13. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, die haben doch einfach nur zu viel getrunken. Wir hören die Predigt von Pastor Christoph Kraus.
Gestern Abend war Silberhochzeit bis spät in die Nacht. Und heute Morgen ist in der Nachbargemeinde ein Taufgottesdienst von vielen Jugendlichen. Und da sind auch ein ganz Teil unserer Jugendlichen hingefahren. Und deshalb ist es sehr schön, dass ihr unsere Gemeinschaft hier verstärkt. Herzlich willkommen. Es wird so sein, dass ihr von dort hinten ab und zu Gemurmel hört. Das hat damit zu tun, dass versucht wird, simultan ein Stück den Gottesdienst zu übersetzen. Ist ja auch ein bisschen wie Pfingsten. Wir schließen heute eine Gottesdienstreihe ab unter dem Thema Jesus, Vorbild, großer Toter, Revoluzer, Revolutionär, Reformator oder Gottes Sohn. Und heute eben das Thema Jesus, wie wirkt er heute? War er nur ein Mann der Geschichte, historische Wirklichkeit, ja, hat damals gewirkt, oder wie wirkt er denn heute? Jesus kommt nach der Himmelfahrt oben im Himmel an und die Engel fragen ihn, wie ist es gelaufen? Und er sagt, ja, es war wirklich hart. Aber wir haben durchgehalten und wir haben unseren Auftrag erfüllt. Und ich habe eine Mannschaft zusammengestellt. Wo ist denn diese Mannschaft, fragen die Engel. Und dann sagt er, ja, guck mal da unten, da die 11 Männer, die gucken da nach oben. Und die Engel schauen nach unten und sehen diese 11 Männer da stehen, die verwirrt zum Himmel gucken. Und dann gucken die Engel Jesus an und fragen, was ist der Plan B? Es gibt keinen Plan B. Das ist der erste Gedanke heute Morgen. Jesus in und durch uns. Jesus in und durch uns. Pfingsten, davon handelt ja der Lesungstext, schenkt Gott den Heiligen Geist. Und die Jünger fangen an, so lesen wir es in Vers 11, von Gottes großen Taten zu reden. Ich bin davon überzeugt, dabei geht es nicht nur darum, dass sie historische Fakten wiederholen oder dass sie theologische Lehrsätze verstanden haben und wiedergeben können. Das ist beides wichtig, sich mit der Historie der damaligen Zeit auseinanderzusetzen, zu wissen, was ist wirklich passiert, auch theologisch Dinge zu durchdringen, ja, das ist wichtig. Aber was sie gemacht haben, sie haben vor allen Dingen ihre Erfahrungen, die sie mit Jesus Christus erlebt haben, davon haben sie erzählt. Große Taten Gottes. Nun könnte man sagen, ja, okay, damals die Jünger, die haben ja ganz direkt was mit Jesus erlebt, klar, aber heute? Der katholische Theologe Karl Rahner, der hat schon vor 25 Jahren gesagt, der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Jesus heute erfahren. Wie soll das geschehen? Was ist Pfingsten eigentlich passiert? Pfingsten war die Einlösung eines Versprechens, das Jesus gegeben hatte. Schon in Johannes Kapitel 14 lesen wir davon. Da sagt Jesus zu seinen Freunden: Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn deshalb nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht allein zurück. Ich komme wieder zu euch. Und wir merken hier etwas von dem Geheimnis der Dreieinigkeit. Da wird der Heilige Geist beschrieben als eine eigenständige Persönlichkeit. Und gleichzeitig sagt Jesus: Ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Ich komme wieder zu euch. Und dann, ja, merken wir, da kommt unser Gehirn auch an seine Grenzen. Ja, der Heilige Geist, könnte man ganz vereinfacht sagen, ist Jesus in uns. Jesus in uns. Und das ist ja dann übersinnlich. Ja, also dort geht Jesus eine Verbindung ein mit seinem Heiligen Geist zu unserem Geist. Jesus braucht unsere Sinne, unsere fünf Sinne nicht, um mit uns verbunden zu sein. Er braucht unsere Augen nicht, unsere Hände nicht, unsere Nase, unsere Ohren. All das braucht er nicht. Eine über die Sinne hinausgehende Verbindung, ein direkter Draht. Enger kann man nicht verbunden sein. Wir können uns mit Menschen immer nur verbinden über unsere Sinne. Jesus verbindet sich durch den Heiligen Geist viel direkter mit uns. In uns lebt er. Eine Verbindung von Geist zu Geist, übersinnlich. Und dann heißt es in Vers 16: Dann werde ich den Vater bitten, dass er einen Helfer, euch Helfer gibt. Manche übersetzen, auch Luther hat übersetzt, Tröster. Das Wort, das dort steht im Griechischen, heißt Paraklet. Das kann man im Deutschen gar nicht mit einem Wort wiedergeben. Da drin steckt auffordern, ermahnen, ermutigen, trösten, Fürsprecher, Rechtsanwalt, Herausforderer. Also wir merken, da sind eigentlich für uns auch gegensätzliche Aspekte in einem Wort zusammengebracht. Der Paraklet, der Förderer und der Herausforderer. Jesus heute, merken wir, wirkt dann nicht so sehr übernatürlich von außen, dass wir jetzt ein großes Licht sehen müssen oder eine Stimme von außen hören, die uns anspricht, sondern er wirkt sehr natürlich von innen. Dass er unsere Gedanken, unser Handeln, unsere Gesinnung prägen will, dass er unser Gewissen schärfen will. Und Jesus wirkt dann auch durch uns. Ich finde das so spannend, dass die Bibel dann auch uns Parakleten nennt. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher Brief: So ermutigt und tröstet einander. Das ist dasselbe Wort, als Verbform natürlich. Ihr seid Parakleten füreinander. Ermutigt und tröstet, seid Förderer füreinander, seid Herausforderer füreinander. So wie ihr es bisher getan habt, sagt er. Jesus, wie wirkt er heute? Übersinnlich und ganz natürlich. In und durch uns. Der zweite Gedanke: Jesus heute, durch seinen Heiligen Geist, beschenkt er uns. Petrus hält Pfingsten seine erste Predigt. Und die Menschen, die dort zusammengekommen sind, sind tief berührt und sie fragen am Ende: Was sollen wir tun? Und jetzt, das ist ja eigentlich der Traum eines jeden Predigers. Ja, dass man predigt und die Menschen plötzlich fragen: Und jetzt? Was hat das jetzt mit mir zu tun? Und Petrus antwortet dann, kehrt um zu Gott. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, damit Gott euch eure Sünden vergibt und ihr den Heiligen Geist empfangt. Das ist alles schon euch, euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt zugesagt, die der Herr, unser Gott, in seinen Dienst berufen wird. Es geht um die Grunderfahrungen des Glaubens, die fasst Petrus hier zusammen. Nämlich erstens, Gott nimmt mich um Jesu Willen an. Gott hebt von seiner Seite die Trennung zwischen sich und mir auf. Er vergibt mir meine Schuld, das ist das Zweite. Und das Dritte, er erfüllt mich mit seinem Heiligen Geist. Mit zwei Worten gesagt, ich werde Kind Gottes. Das schenkt uns der Heilige Geist. Und das ist kein Erlebnis für besonders emotionale Menschen oder besonders heilige Menschen, sondern das ist eine Grunderfahrung des Glaubens. Paulus fasst das im Römerbrief zusammen. Da sagt er, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Was schenkt uns der Heilige Geist? Gewissheit. Und das Zweite, was er uns schenkt, ist, dass wir beten können. Es gehört ja zu jeder Religion, dieses Ritual des Betens. Aber das Gebet eines Christen ist mehr als nur irgendeine spirituelle Übung. Es ist eigentlich gar keine Verrichtung, sondern es ist ein Lebensstil, ein veränderter Lebensstil, nämlich, dass ich verbunden bin in meinem ganzen alltäglichen Leben mit dem lebendigen Gott von Geist zu Geist, dass ich meinen Alltag vor ihm lebe, mit ihm im Gespräch bin. Und das kann ganz alltäglich geschehen. Es kann nötig sein, dass ich mich dafür immer wieder in die Stille zurückziehe, um auch mal zu reflektieren vor ihm. Und das Nächste, was der Heilige Geist uns dann schenkt, sind die Antworten Gottes durch sein Wort. Er schließt uns die Bibel auf. Der Heilige Geist ist der Schlüssel für die Bibel. Mir ist das nochmal so bewusst geworden, wie die Bibel auch genannt wird. Altes Testament und Neues Testament. Die Veränderung, die der Heilige Geist bewirken will. Wenn ich vorher ohne den Heiligen Geist die Bibel lese, dann lese ich sie eher als wie ein Testament, wie ein Notar lese ich die Bibel. Ja, ich prüfe sie auf Fehler. Ich gucke, was stimmt denn da nicht? Wo sind da vielleicht Ungereimtheiten? Was verstehe ich nicht? Was würde ich am liebsten ändern? Was der Heilige Geist mir schenkt, ist, dass ich dieses Testament plötzlich lese wie ein Erbe. Anfange zu entdecken, was verspricht Gott mir, was sagt er mir zu und wo fordert er mich auch heraus. Der Heilige Geist ist der Schlüssel für die Bibel, das schenkt er mir. Jesus heute, der dritte Gedanke, durch den Heiligen Geist begabt. Jeder ist begabt, sagt die Bibel. Und was für ein Reichtum in der Vielfalt. Wir haben im Glaubensgrundkurs kürzlich zusammengesessen und die 12 Leute haben nur mal aufgeschrieben, was sie gerne machen, was ihre Persönlichkeit beinhaltet. Und dann lagen da 12 verschiedene Karten und alleine schon diese Karten, das war so ein Reichtum. Jetzt sind wir hier zusammen, jeder ist begabt. Und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob wir unterscheiden zwischen übernatürlichen Gaben oder natürlichen Gaben. Ja, die Bibel spricht von ganz natürlichen Begabungen, sie spricht von auch Wunderheilung, diesen Dingen. Aber sie unterscheidet gar nicht, weil alle Gaben kommen von Gott. Das Wesentliche ist, dass sie vom Geist Gottes durchdrungen sind. Und das Wesentliche ist, dass ich begreife, mit welchem Ziel habe ich eigentlich diese Gaben geschenkt bekommen. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, so verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so dienen wir doch alle dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Und wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Das ist das Ziel unserer Begabung, unserer Ausrüstung. Sie sollen der Gemeinde, sie sollen dem Reich Gottes dienen. Und mir ist das so wichtig, wir sind unterschiedlich. Und ganz schnell denken wir bei Begabung immer an das, was man sofort so sieht. Und da haben die extrovertierten Menschen ja einen riesen Vorsprung. Ja, denen fällt das leicht, irgendwo vorne zu stehen, ja, und Leute anzusprechen. Und das sind so die Dinge, die man sofort im Auge hat. Aber es gibt ja nun mal auch mindestens genauso viele Menschen, die sind eher introvertiert. Aber die sind genauso begabt von Gott. Und zu entdecken, was hat Gott in mich hineingelegt? Und nicht immer zu meinen, ich müsste so sein wie der andere. Zu entdecken, was hat Gott in mich hineingelegt und das dann auch zu leben. Für Gemeinde, für das Reich Gottes. Der Heilige Geist ist nicht das Sahnehäubchen auf einem ohnehin schon guten Leben, sondern er ist die Ausrüstung für Menschen, die heute mit Jesus leben wollen und die durch die Jesus heute in seine Welt hineinwirken will. Das große Bild, das Paulus malt von Gemeinde, ist Leib Christi. Das heißt, wenn Jesus in diese Welt hineinwirken will, dann sind wir seine Hände. Dann sind wir seine Füße. Dann sind wir sein Mund. Der Heilige Geist begabt. Im Herbst werden wir ein Seminar anbieten mit dem Thema Beschenkt. Womit hat Gott uns beschenkt? Herzliche Einladung, sich da anzumelden und zu entdecken, ich bin von Gott begabt. Der vierte Gedanke, Jesus heute, der Heilige Geist, lässt Früchte reifen. Galaterbrief Kapitel 5. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor, gute Früchte, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Jesus heute, der Heilige Geist, will uns helfen, dass unser Charakter reift und wächst. Und dieser kleine Nachsatz, der hat mich tief getroffen in der letzten Zeit. Ist das bei euch so? Ich bin jetzt seit 30 Jahren bestimmt Christ. Und ich muss euch sagen, ich falle immer wieder an denselben Stellen auf die Schnauze. Wo ist da bitte schön Reifung? Und ich habe das noch nicht fertig für mich, aber ich will mich auf den Weg machen. Ich will mich damit nicht zufrieden geben. Wenn das Wort Gottes ist, dass etwas in mir wächst und reift durch den Heiligen Geist, dann können wir ja nicht nur darüber Lieder singen, sondern dann muss das doch auch irgendwo in meinem Leben erkennbar sein. Klar können wir sagen, ja, wir sind ja Menschen. Das weiß ich. Und trotzdem, der amerikanische Pastor Peter Scazzaro, er hat gesagt, wir tragen alle Jesus in unserem Herzen, aber Opa steckt uns in den Knochen. Und ich glaube, da ist was dran. Es ist eben nicht so, dass ich ein Gebetchen spreche und der Heilige Geist dann in mir und an meinem Inneren vorbei alles ummodelt. Das wäre ja wie eine Gehirnwäsche. Sondern ich muss den Mut aufbringen, die Zwiebel zu häuten. Auch wenn mir das die Tränen in den Augen treibt. Ich muss den Mut haben, mich mit meinen negativen Emotionen auseinanderzusetzen. Meinen negativen Leitgedanken. Meine Grundannahmen. Jeder Mensch hat sie in sich. Durch die Prägung, die er mitbringt. Dass ich sie ans Licht hole. Mich mit meiner Familie, mit meiner Herkunftsfamilie auseinandersetze und mal frage, ja, wie war Opa denn?
und mir das mal aufschreibe. Wie war Oma? Und wie haben diese Leute meine Eltern geprägt? Und wie haben meine Eltern mich geprägt? Opa steckt mir in den Knochen. Dass ich das ans Licht hole, meine Wunden, meine Ängste, meine inneren Antreiber, dass ich sie benennen kann, um mir bewusst zu machen, ja, was ist das, was mich da im Leben immer wieder ins Stolpern bringt? Und nur dann, wenn ich die Dinge benennen kann, nur dann kann ich sie doch auch Jesus hinhalten. Nur dann kann der Heilige Geist sein Werk in mir tun. Ich kann Wachstum von guten Früchten nicht machen. Brauche ich einer Gemeinde, die vom Ursprung her von Landwirten gegründet wurde, nicht erklären. Wir sind hier auf dem Land. Ich kann Wachstum nicht machen. Aber ich kann Wachstum behindern oder fördern. Jesus heute, der Heilige Geist, will Früchte reifen lassen in unserem Leben. Und ich hoffe, ihr habt noch 5 Minuten Kraft. Ich weiß, die Luft ist schlecht. Der letzte Gedanke. Jesus heute, der Heilige Geist, gibt uns Kraft, Zeugen zu sein. Zu den Ankündigungen Jesu, dass er den Heiligen Geist senden will, da gehört auch Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt er, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Vielleicht war das für den ein oder anderen von euch dort hinten auch ein Vers, wo ihr gesagt habt, das ist mein Vers. Ich gehe los und gehe über den Tellerrand und gehe in die Welt. Zeugen sein von Jesus Christus, Zeugen seines Evangeliums. Es ist doch so, ganz ehrlich, ganz viele von uns werden alle 4 Jahre zu Missionaren des Fußballs. Plötzlich können wir uns mit dem Thema auseinandersetzen und dafür begeistern, mehr oder weniger. Und dann investieren wir Zeit, indem wir das gucken. Und dann fangen wir manchmal mit wildfremden Leuten an, über Fußball zu reden. Und wenn man beim Public Viewing ist, dann liegt man manchmal auch wildfremden Leuten in den Armen. Wenn man ist begeistert von diesem Thema. Und jetzt mal ganz ehrlich, in dieser Weltmeisterschaft war das kein Evangelium, was wir da zu erzählen hatten. Das war schlechte Nachricht, zumindest für uns Deutsche. Und trotzdem haben wir drüber geredet. Aber wir haben doch als Christen gute Botschaft, gute Nachricht, Evangelium. Sind wir davon begeistert? Wäre jetzt ja mal interessant, wenn man eine Umfrage macht oder mal jetzt die Bilder sehen könnte, die in euren Köpfen sind, wenn man das Wort Evangelisation sagt. Da hat ja jeder sofort ein Bild im Kopf. Ja, jetzt muss ich mich mit einer verstimmten Gitarre in die Fußgängerzone stellen und Jesuslieder singen. Oder ich muss mit einem Traktat irgendwo klingeln und sagen, Jesus hat dich auch lieb. Oder mit wildfremden Leuten Gespräche anfangen. Ich weiß nicht, was für Bilder ihr im Kopf habt. Und für manche sind diese Bilder vielleicht sogar okay. Die haben da überhaupt keine Hemmungen. Und für andere ist das Evangelisation. Was hilft uns? Ich glaube, es hilft uns, dass wir zum allererst mal begreifen, alle Facetten des Evangeliums. Wir sind in Deutschland ganz stark geprägt, wenn es ums Evangelium geht. Wir reden immer von Schuld und von Freiheit von Schuld. Und ich glaube, gerade wenn man auf dem Missionsfeld ist, dann begreift man sehr schnell, dass es ja völlig unterschiedliche Kulturen gibt. Verschiedene Kulturen, wo auch das Evangelium ganz andere Facetten beleuchtet. Und ich habe nur mal ein paar mitgebracht. Die Facetten des Evangeliums.
da ist ganz viel Scham bei Menschen. Und das Evangelium spricht ihnen Würde zu. Da ist ganz viel Angst bei Menschen. Und das Evangelium spricht ihnen Geborgenheit zu. Da sind Menschen, die leben in einer Kultur, wo es immer ums Kämpfen geht. Ich muss mir immer alles erkämpfen. Und das Evangelium spricht ihnen Frieden zu. Ich werde für euch streiten, sagt Gott, und ihr könnt stille sein. Das ist für manche Menschen das Evangelium. Sinnlosigkeit. Wie viele Menschen leiden an der Sinnlosigkeit, an der Ziellosigkeit ihres Lebens. Und das Evangelium spricht ihnen Berufung zu. Einen Wert. Letztendlich geht es darum, die Liebe und Wertschätzung Gottes in jedes einzelne Leben hineinzusprechen. So, dass es dieses Leben auch trifft. Und ich glaube, dafür müssen wir nicht noch in andere Länder reisen. Ich glaube auch, dass es in Deutschland verschiedene Kulturen gibt, wie Menschen groß geworden sind, in welchen Bereichen sie sich bewegen und was für sie Evangelium ist. Die Facetten des Evangeliums begreifen. Das zweite, tu es auf deine Art und Weise. Das ist so wichtig. Tu es auf deine Art und Weise. Und vielleicht, wenn jetzt ein Mensch introvertiert ist, der sagt sich ja, wie soll ich denn Zeuge sein? Vielleicht kannst du Zeuge sein dadurch, dass du zuhörst. Vielleicht kannst du Zeuge sein, weil introvertierte Menschen sind oft Menschen, die nach Weisheit streben, die ganz viel sich reflektieren, die Gottes Wort reflektieren und in denen wächst Weisheit. Vielleicht kannst du Zeuge sein, dass du gar nicht viel sagst, aber das, was du sagst, das ist von einer tiefen Weisheit durchdrungen. Und es gibt Menschen, die sind oft künstlerisch sehr begabt, wollen aber nicht mit der Gitarre vorne stehen. Die malen vielleicht lieber was oder schreiben Gedichte. Und auch das sind doch Möglichkeiten. Mal kreativ zu werden. Was ist eigentlich meine Art und Weise, Zeuge zu sein? Das dritte, die Kanäle. Habe ich von Markus Bremers gelernt als Kommunikationsexperten. Ja, dass es nicht nur darum geht, Hauptsache ich habe laut was gesagt und habe viel gesagt, sondern dass es so wichtig ist, zu begreifen, auf welchem Kanal funkt eigentlich mein Zuhörer. Dass ich den Kanal entdecke und dann auch diesen Kanal benutze. Und ich glaube, dass wir in Deutschland also mehr Möglichkeiten, Kanäle auszuprobieren, gibt es in keinem anderen Land. Und dort kreativ zu werden und sich zu trauen, auch verschiedene Kanäle zu benutzen, Menschen zu erreichen. Und dann, Jesus sagt, die Kraft des Heiligen Geistes, dass es darum geht, bei allem, wo wir Zeugen sind, dass wir wirklich mit der Kraft des Geistes Gottes dann auch rechnen. Natürlich dürfen wir uns mühen. Aber dass ein Herz berührt wird, ein Herz erreicht wird, steht nicht in unseren Möglichkeiten. Das kann nur die Kraft des Heiligen Geistes bewirken. Und mit dieser Kraft zu rechnen, für diese Kraft zu beten, das ist eine Möglichkeit oder die Möglichkeit. Und dann kommen wir wieder an den Anfang, da schließt sich der Kreis. Vers 11, da hieß es, jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Große Taten. Ich glaube, große Taten können auch meine kleinen Erfahrungen im Alltag mit diesem Jesus Christus sein. Die sind für mich groß. Und diese Erfahrungen wahrzunehmen und zu teilen. Ich fand das so schön bei der Taufe vor 4 Wochen. Da haben wir verschiedene Bekenntnisse gehört. Und ein Bekenntnis war auch von dir, Markus. Ich habe dich gestern Abend noch gefragt, wäre schon nett ausgedrückt. Ich habe dich informiert, dass ich das zitiere. Ich habe es mal mitgebracht, das, was du vor 4 Wochen gesagt hast. Wenn es Gott tatsächlich gibt und wenn du an ihn glaubst, dann muss das ja Konsequenzen haben. Also lässt du dich tatsächlich mal darauf ein. Du vertraust dich ihm an. Das habe ich gemacht und ein paar wundervolle Erfahrungen machen dürfen. Im Privaten, im Beruf, ganz allgemein in meinem Umfeld. Es waren eigentlich nur ganz kleine, erste zaghafte Schritte. Aber sie haben mir einen kolossal neuen Blick auf die Dinge verschafft. Eine neue Aufmerksamkeit, eine neue Sichtweise. In vielen Dingen auch eine neue Gelassenheit. Im Grunde eine neue Wahrnehmung des Lebens. Von den großen Taten Gottes, von meinen kleinen Alltagserfahrungen berichten, Zeuge sein. Und ein letztes, wir brauchen Mut. Wenn wir Zeugen sein sollen, dann brauchen wir Mut. Und zwar in zweierlei Dingen. Wir brauchen einmal den Mut, uns überhaupt mal in Erfahrungsbereiche des Glaubens hineinzuwagen. Wenn ich sage, ich möchte Erfahrungen mit meinem Jesus Christus, mit meinem Herrn, mit meinem Gott machen, dann muss ich es wagen, auch hin und wieder mal aus dem Boot zu steigen. Es gibt dieses Buch, ja, von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, John Ortberg. Wer über das Wasser laufen will, der muss aus dem Boot steigen. Dazu brauchen wir Mut. Und nur dann können wir doch auch Erfahrungen mit unserem Gott machen. Und das Zweite, wir brauchen Mut, um in unserer Zeit, auf unsere Art, auf Kanälen, die tatsächlich von anderen gehört werden, Menschen das Evangelium weiterzugeben. Oder besser gesagt, unsere Erfahrung mit Jesus Christus begeistert zu bezeugen. Und wie gut ist es, dass Paulus sagt, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung. Wisst ihr, Angst ist völlig normal. Wer keine Angst hat, der hat keine Antennen mehr. Der ist eher krank. Angst ist ein völlig normales Gefühl. Aber die Frage ist, darf der Geist der Angst mich leiten? Und ich mache das mal ganz praktisch. Wir denken über einen Anbau nach. Und ich sage euch ganz ehrlich, auch ich habe Angst. Denn wir gehen dort in einen Bereich des Glaubens. Einen Bereich, den wir nicht überschauen können. Und natürlich habe ich davor Angst. Glauben wir könnten diese Schritte gehen, indem wir sie alle im Griff haben? Aber die Frage ist doch, von welchem Geist lasse ich mich leiten? Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung. Jesus heute. Er will in uns und durch uns wirken. Er beschenkt uns, er begabt uns. Er will uns wachsen und reifen lassen und er gibt uns die Kraft und den Mut, Zeugen für ihn zu sein. Er ist der Auferstandene, der Lebendige, der erfahrbare Herr unseres Lebens. Amen.